Klartext-Podcast Nummer 96 mit Thilo Baum. Heute Bücher schreiben ohne zu plagiieren. Nach der Folge Laschet lacht will ich auch jetzt nochmal ein politisches Thema anreißen. Und zwar behauptet ja Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, niemand schreibe ein Buch allein. Dem will ich widersprechen und zwar ganz massiv. Ich schreibe meine Bücher allein. Und natürlich schreiben auch zahlreiche andere Autorinnen und Autoren ihre Bücher allein. Und wenn wir fremde Inhalte in Büchern verwenden, dann sind die gekennzeichnet. Diese fremden Inhalte mit Anführungsstrichen, einer Fußnote und einer Quelle. Und zwar vollkommen egal, ob es sich dabei um ein wissenschaftliches Werk handelt, um ein Fachbuch, ein Sachbuch, einen Ratgeber, ein Bilderbuch, ein Geschenkbuch, ein Kochbuch oder was auch immer. Es gebietet der Anstand, mit fremdem geistigem Eigentum so umzugehen, dass man, wenn wir es zitieren, dass man es dann auch kenntlich macht. Das will ich erstmal nur voranstellen und unabhängig davon, natürlich ist es möglich, ein Buch alleine zu schreiben. Ich weiß nicht, wie Frau Baerbock darauf kommt, dass niemand ein Buch alleine schreibt. Ich vermute mal, das stammt aus ihrem Weltbild. Sie ist jetzt 10 Jahre jünger als ich. Sie ist also Jahrgang Ende 1980 geboren. Und das ist schon eine Generation, wenn wir sagen, ja, die Jüngeren sind so die Copy- und Paste-Generation, dass wir merken, dass wir älter werden, weil diese Jüngeren, diese angeblich Jüngeren mittlerweile gar nicht mehr so jung sind, sondern eigentlich schon die Hälfte der berufstätigen Menschen um uns herum ausmachen. Also ganz viele Erwachsene sind bereits so geprägt, dass sie sich ihr Wissen im Internet zusammensuchen und das dann als eigene Erkenntnis reproduzieren. Wir können lang und breit auch darüber sprechen, was der Unterschied ist zwischen Wissen und Bildung. Also ich hatte letztens einen Kunden, der hat mir erzählt, dass natürlich jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile Erklärvideos haben wollen für alles Mögliche und dann haben sie eben etwas gemacht, wozu andere eine fundierte Ausbildung haben. Das haben sie dann anhand eines Erklärvideos im Internet gemacht und dann haben die alten Ausbilder natürlich gesagt, Leute, das ist ja gar kein richtiges Handwerk. Ja, nu, geschafft haben sie es trotzdem. Ja? Es ist eben der Unterschied zwischen Wissen und Bildung. Was die klassischen Ausbilder dann vermissen, ist die Bildung, also der Hintergrund, der Tiefgang bei allem. Das Allerschlimmste, was ich mal von einer Vertreterin der Generation Y gehört habe, war folgendes. Sie hat gesagt, wovon ich nichts verstehe, dafür interessiere ich mich nicht. Das hat sie tatsächlich so gesagt und auch so gemeint. Es ging damals darum, dass wir Texte entwickeln, dass wir, sagen wir mal, Manuals, Workbooks schreiben, dafür, dass man irgendwelche Inhalte lernt. Und sie hatte relativ wenig Ahnung von der Welt. Also sie hatte recht wenig von dem, was alte Knochen wie ich als Bildung bezeichnen. Sie war ganz klassisch Copy- und Paste-Generation und hat sich ihr Wissen sozusagen zusammengegoogelt, dabei auch, wie wir wissen, jede Menge Fehler sich reingeholt ins angebliche Wissen. Und mit dieser halb professionellen Attitüde ist sie dann losgezogen, um professionelle Unterlagen zu gestalten. Keine Ahnung von Zeichensetzung, keine Ahnung von Abständen, keine Ahnung von Layout, keine Ahnung von Rechtschreibung. Und sie hat diese Werke, die sie dann produziert hat, tatsächlich für handwerklich gut gehalten. Das ist ein wirkliches Faszinosum. Ich habe das bis heute nicht begriffen, dass Menschen so drauf sein können. Sie hat also von etwas keine Ahnung, zum Beispiel vom Thema Content-Entwicklung. Sie hat null Respekt gegenüber Menschen, die redaktionell denken und Inhalte entwickeln. Also ich spreche jetzt nicht von Frau Baerbock, nur damit das klar ist, es geht mir da um eine andere Vertreterin der Generation Y, bei der ich das so erlebt habe, was mich wirklich frappiert hat. Und das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Jedenfalls, sie hat überhaupt kein Gespür für Text, für Musikalität, für irgendeine Art, wie man Inhalte darreicht, sodass ein Publikum sie aufnimmt, gerne diese Inhalte, einen Text liest, ein Video hört, ein Audio hört oder auch einfach einen Gedanken verfolgt, sondern sie hat einfach das zusammengekleistert, wovon sie dachte, es sei relevant. Was sie nicht verstanden hat, es geht nicht darum, was wir denken, es geht nicht darum, was wir glauben, sondern es geht darum, was Sache ist und es geht auch nicht darum, was wir sagen wollen, sondern nur darum, was ankommt. Wir können heute natürlich professionell arbeiten. Wir können, die Mittel sind da. Die Produktionsmittel zur Contententwicklung hat jeder heutzutage auf seinem Rechner. Und zugleich haben wir jetzt auch bei dem Buch von Annalena Baerbock natürlich eine Art und Weise zu arbeiten, die auch der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber sehr gut beschreibt, der ja ihre Copy-and-Paste-Stellen sehr, sehr gut dokumentiert. Also wie üblich verlinke ich im Teaser zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite einige Internetstellen, darunter auch das aktuelle PDF mit den Plagiaten, die er sozusagen belegt. Und diese Belegesammlung von Stefan Weber ist mittlerweile sehr beeindruckend. Ich will einfach nur mal ein Beispiel zitieren. Also es gibt ein Originaldokument im Internet, das hat er verlinkt. Da geht es um das Dialogverfahren zur 380 Kilovolt Westküstenleitung. Es geht also um Schleswig-Holstein und darin steht folgender Text. Der Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Vereinen, Kreisen und Behörden wurde intensiv geführt. So, und im Buch von Frau Baerbock sieht er auf Seite 155, da steht, auf zahlreichen BürgerInnenversammlungen hat er mit den betroffenen Verbänden und Vereinen, Kreisen und Behörden gesprochen. Okay? Ist nicht gleich, ist ähnlich. Im Original geht es folgendermaßen weiter. Es wurden runde Tische ins Leben gerufen, Messehallen, Stadthallen und Kirchspielkruge angemietet, um den Austausch zu ermöglichen. Im Buch von Frau Baerbock heißt es, Zitat, es wurden runde Tische ins Leben gerufen, Messehallen, Stadthallen und Dorfkrüge angemietet, um den Austausch zu ermöglichen. Auch der folgende Satz fängt gleich an. Es ist jeweils die Rede von lebhaft, impulsiv, emotional und sachlich, sowohl in der Quelle zum Thema Westküste als auch in Frau Baerbocks Buch. So, und das ist alles belegt von Stefan Weber, das hat er wirklich vorbildlich dargestellt. Und da muss ich Ihnen sagen, als Autor, als Mensch, der Bücher schreibt, als Mensch, der Menschen hilft, Bücher zu schreiben, sowas geht nicht. Es geht nicht, und zwar geht es nicht nur nicht in einem wissenschaftlichen Werk. Wie viele sich jetzt rausreden, ja, das Buch sei ja gar kein wissenschaftliches Werk und sie habe ja kein Sachbuch geschrieben, sondern nur politische Positionen, sage ich, hallo, es ist völlig egal. Ich erwarte von einer Kanzlerkandidatin, dass sie eigene Gedanken entwickelt. Und wer eigene Gedanken entwickelt, findet eigene Worte. Dieses Buch ist, und das zeigt der Stefan Weber in weiten Teilen, zusammengestoppelt und ich bin der Überzeugung, wenn Sie etwas zu sagen haben, also wenn Sie ein Buch schreiben, dann kriegen Sie das hin, ohne sich fremder Quellen zu bedienen. Also sagen wir mal, dass zu einer Bürgerbeteiligung Stadthallen und Messehallen gemietet werden. Niemand, der ein Buch schreibt und sich selbst Gedanken macht, muss so etwas Banales abschreiben. Niemand. Wer selber denkt und selbst Gedanken entwickelt, ist nicht darauf angewiesen, Formulierungen zu kopieren wie ins Leben gerufen. Es gibt zahllose Möglichkeiten, die Bürgerbeteiligung beim Thema Westküstenleitung zu benennen. Und wenn ich die vielen Zitate sehe, die nicht gekennzeichnet sind im Buch von Frau Baerbock, dann frage ich mich als allererstes, wie kann jemand so faul sein und so wenig selbst denken und Gedanken entwickeln? Wenn ich ein Buch schreibe, was wirklich ein Anspruch ist, dann sollte ich das professionell auf die Beine stellen. Also Sie merken vielleicht schon, ich bin ein bisschen angefressen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich ein Buch schreibe, nehme ich mir ein Vierteljahr Zeit. Dann setze ich mich da hin. Dann leidet das Tagesgeschäft. Dann stehe ich morgens um 4 auf. Das ist keine Faulheitsaktion, bei der ich irgendjemanden beauftrage, mir irgendwelche Quellen zusammen zu kopieren. Never. Wir schreiben unsere Bücher selbst, bitte, liebe Autorinnen und Autoren. Und wenn wir einen Ghostwriter haben, dann schreiben wir das meinetwegen vorne ins Buch rein. Prinzipiell spricht ja nichts gegen Ghostwriting, aber die Gedanken sollten vom Autor sein. Und der Punkt ist auch nicht die mögliche Urheberrechtsverletzung. Das ist eine Nebelkerze. Ob jetzt Frau Baerbock Urheberrechte verletzt oder nicht, ist eine rein juristische Geschichte, die interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, ob sie ehrlich mit ihren Lesern umgeht. Mit Leserinnen, also mit Wählerinnen und Wählern, die sie am Schluss so in den Bundestag wählen, dass sie Kanzlerin wird. Also wie geht sie mit den Menschen um? Behandelt sie die Menschen offen und ehrlich? Und daran habe ich jetzt meine Zweifel bei dieser Geschichte. Das liegt nicht nur daran, dass ich politisch den Grünen vielleicht nicht allzu nahe stehe. Aber gerade wenn es darum geht, Bücher zu schreiben und wenn Frau Baerbock sagt, niemand schreibe ein Buch allein, was wirklich der größte Schwachsinn ist, dann verzeihen Sie mir bitte, dass ich hier als Autor und Buchcoach und, sagen wir mal, Fachmensch für klare Kommunikation und Publizistik ein bisschen reingrätsche. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, ehrlich behandelt zu werden. Wenn über einem Buch ein Autorenname steht, dann muss es sich um die Gedanken dieses Autors handeln. Lassen Sie mich noch ein zweites Beispiel zitieren, und zwar von der Bundeszentrale für politische Bildung. Im Original eines Dokumentes der Bundeszentrale für politische Bildung steht folgender Satz. Mit der sogenannten Osterweiterung galt die Teilung Europas, Gedankenstrich, rund 15 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Gedankenstrich, als überwunden. Punkt. Diesen Satz hat die Bundeszentrale für politische Bildung am 30. April 2019 veröffentlicht. In Frau Baerbocks Buch heißt es, Zitat, mit der sogenannten Osterweiterung, bis dahin identisch, im Mai 2004, das ist eingeschoben, galt die Teilung Europas, das ist wieder wörtlich, Gedankenstrich, rund 15 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Gedankenstrich, der Einschub ist komplett übernommen, als überwunden. Auch das Ende des Satzes ist übernommen. Mit der sogenannten Osterweiterung galt die Teilung Europas, rund 15 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als überwunden. Frau Baerbock fügt einfach nur ein, im Mai 2004. Da geht es nicht um die Frage, ob das urheberrechtlich eine Verletzung ist. Es geht auch nicht um die Frage, welche Schöpfungstiefe eine politische, historische Information hat. Also wenn Sie, wie Sie vielleicht wissen, Kochrezepte stehen auch nicht unter urheberrechtlichem Schutz, weil Zwiebeln schälen und schneiden einfach mal banal ist. Ja, also niemand kann für sich beanspruchen, dass dieser Satz ihm gehört. So ähnlich ist es sicher auch mit historischen Fakten. Also wenn ich sage, im Mai 2004 war die Osterweiterung, dann ist das mit Sicherheit kein urheberrechtlich schützenswerter, schützensfähiger Satz. Aber wenn ich dann die ganze Ausformulierung eines Textes sehe, dann geht es ja auch nicht unbedingt ums Urheberrecht, sondern es geht darum, entwickelt eine Autorin, die Kanzlerin werden will, tatsächlich eigene Ideen oder tut sie nur so? Sie könnte ja sagen, das Buch ist nicht von mir. Sie könnte ja sagen, das Buch ist zusammengeschrieben. Aber dann soll sie es sagen, ehrlich, und nicht so tun, als sei das Buch von ihr. Darum geht es mir, um die Frage, wie ehrlich geht sie mit den Menschen um. Und auch hier nochmal, den Satz mit der EU-Osterweiterung muss niemand abschreiben, der sich selbst Gedanken macht. Wenn Sie wissen, wann das war, wenn Sie auch tatsächlich auf der Oderbrücke standen bei dem Beitritt Polens zur Europäischen Union, wenn Sie da dabei waren, dann finden Sie doch eigene Worte. Da muss ich doch nicht irgendwo banale Texte aus der Bundeszentrale für politische Bildung kopieren. Also, wenn man selbst denkt, wenn man selbst eine Struktur macht, wenn man selbst seine These auf den Punkt bringt, dann formuliert man sie aus. Und dann ergeben sich Bücher, Konzepte, Filme mit einer eigenen Note, mit einem persönlichen Stil. Und den findet man eben in den Texten nicht, die Frau Baerbock kopiert hat aus verschiedenen Quellen. Das sind dann fremde Stile. Man kann, wie gesagt, gerne mit fremder Hilfe ein Buch schreiben. Wie gesagt, bei der Struktur und beim Formulieren helfe ich gerne, aber die Gedanken sind Ihre. Es gibt bitte kein Copy und Paste. Stefan Weber, der hier diese Plagiatsstellen sammelt, hat übrigens sehr gut dargestellt in einer Grafik, sehen Sie auf dem PDF auf Seite 1, wie dieses Copy and Paste funktioniert. Am Anfang steht das Männchen und es schaut bei Google Search. Dann kommt es zur Wikipedia auf diverse PDFs und davon gehen Inhalte Copy und Paste in ein Dokument. Dann kommt die Modifikation, die Modifizierung des Ganzen, also wir passen die Texte an und fügen dann eben nochmal eine Jahreszahl ein oder irgendwas. Es kann auch sein, dass wir Sätze so verändern, dass man eben nicht mehr so leicht findet, dass sie am Ende geklaut sind. Sowas gibt es auch. Das sind auch Nebelkerzen, also Verschleierungen der Wahrheit, Verschleierungen der Tatsache, dass ich kopiert habe. Die Frage ist für mich einfach, ob jemand, der so mit den Menschen umgeht, für ein Regierungsamt taugt. Ich bin nicht der Meinung. Ich finde, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Kinderspielplatz. Wir brauchen selbstdenkende Regierende, die in der Not die richtigen Entscheidungen treffen, selbst kluge Worte finden und nicht erst schauen, was Google dazu sagt. Und vor allem nicht das Ganze davon abhängig machen, was schon jemand gesagt hat. Von einer Politikerin mit Vorstellungskraft und Ideen erwarte ich, dass sie selber denkt, dass es ihre Gedanken noch nicht im Internet gibt bei Google und Wikipedia, sondern ich erwarte schon ein bisschen Kreativität. Und dann lassen Sie mich angesichts der tagesaktuellen Lage noch ein bisschen was ergänzen zum Thema Annalena Baerbock. Und zwar, Sie haben vielleicht verfolgt, dass sie das N-Wort ausgesprochen hat. Also das N-Wort, mit dem man früher ganz selbstverständlich Menschen mit dunkler Hautfarbe bezeichnet hat. Dieses Wort gilt als negativ. Ich selbst muss es auch nicht verwenden. Sie wissen, welches Wort es ist. Und der Punkt ist, die Grünen verwenden das Wort überhaupt nicht. Sie sagen stattdessen das N-Wort, weil sie meinen, dass selbst das Zitieren dieses Wortes verletzend sein könne. Das kann man so sehen. Ich finde jetzt nichts schlecht daran, das an sich so zu sehen. Es gibt auch Menschen, die sagen, naja, es ist ein Zitat. Wenn du es zitierst, dann machst du es dir ja nicht zu eigen. Das heißt, du verletzt damit niemanden. Das kann man auch so sehen. Es sind sozusagen zwei Haltungen, wie man mit diesem N-Wort umgeht. Die Grünen haben für sich entschieden, dieses Wort nicht auszusprechen und stattdessen N-Wort zu sagen. Das akzeptiere ich. Und jetzt sagt Annalena Baerbock dieses Wort bei einer Aufzeichnung für eine Sendung des Zentralrats der Juden. Und ich spiele Ihnen mal ganz kurz den O-Ton ein von der Geschichte, die sie da erzählt hat.
Ich weiß aus einem ganz persönlichen Vorfall, genau eine ähnliche Geschichte, die genauso schlimm ist, wo es eine Bildergeschichte gab, wo das Wort vorkam und der Sohn meiner Bekannten dann gesagt hat, ich schreibe dazu keine Bildergeschichte. Und in der Konsequenz, das ist noch eine Stufe obendrauf, wurde irgendwann gesagt, also er störe jetzt hier den Schulunterricht und den Schulfrieden und nicht das offensichtlich mit diesem Arbeitsblatt, was falsch ist. Aber auf die Frage.
So, Sie haben das Gleiche gehört wie ich. Wie geht die Geschichte publizistisch, journalistisch weiter? Annalena Baerbock entschuldigt sich dafür, dass sie das N-Wort in seinem Original ausgesprochen hat. Im Internet bricht eine Diskussion los. Ist das gut? Ist das schlecht, dass sie sich dafür entschuldigt hat? Viele Leute sagen, ja, ist doch prima, ist doch alles schick, hat sie doch wieder gerade gebogen. Andere Leute sagen, sie stolpern, die Grünen stolpern selbst über ihre eigene Sprachpolizei. Also da gibt es ganz viele verschiedene Äußerungen dazu. Was mich wundert bei der journalistischen Aufarbeitung dieser Episode ist Folgendes. Die eigentliche Geschichte, um die es geht, also dass da in einer Schule ein Junge gemobbt wurde, der nicht mit diesem N-Wort arbeiten wollte, der da protestiert hat und in diesem Sinne Zivilcourage gezeigt hat. Was ist denn damit? Darüber redet keiner. Die Bild-Zeitung und der Fokus haben berichtet, dass die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Frau Baerbock auffordert zu sagen, ja, wo war denn das? Wann war denn das? In welcher Schule war denn das? Und die Bild-Zeitung von gestern, also von Dienstag, zitiert Annalena Baerbock mit den Worten, sie werde keine alte private Geschichte von vor 2 Jahren aufwärmen, keine Daten veröffentlichen und damals hätte man sich, also ihre Bekannte hätte sich vor 2 Jahren damals schon beschwert. Ich sitze da irgendwie vor der Bild-Zeitung gestern und denke mir, ach, 2 Jahre ist das her? Als Frau Baerbock die Geschichte erzählt hat und sie hat ja die Aufzeichnung bei Twitter publiziert und Sie haben sie gerade gehört, Hatte ich den Eindruck, das ist irgendwie aktuell. Und wieder habe ich das Gefühl, geht sie mit uns ehrlich um? Im Teasertext zu dieser Podcast-Folge habe ich noch ein paar andere Links für Sie, und zwar zu diesem rassistischen Arbeitsblatt, das da offenbar in der Schule kursiert. Also, wir sagen mal so. Wir haben jetzt Sommer 2021. Annalena Baerbock sagt, das sei vor 2 Jahren gewesen. Das war also dann im Sommer 2019. Pi mal Daumen, ja, irgendwann 2019. Was wir wissen, ist, dass es ein solches Arbeitsblatt im November 2020 in Schleswig-Holstein gab. Darüber schreibt der Fokus, die Süddeutsche, das Hamburger Abendblatt. Die Links finden Sie im Teasertext. Und wir wissen, dass es davor, im Februar 2020, in Oberösterreich aufgetaucht ist und 2014 an einer allgemeinbildenden höheren Schule, AHS, in Wien. Ich finde das interessant. Das heißt, dass es diese alten, ich gehe mal davon aus, veralteten Lehrmaterialien gibt, bei der Grundschüler, österreichisch Tafelklassler, dass die sozusagen von Bildern aus Wörter bilden sollen, die dann mit N anfangen oder mit F oder was auch immer. Diese veralteten Arbeitsblätter scheinen immer noch zu kursieren. Als Journalist würde ich jetzt fragen, hat die Schule in Deutschland ein Rechtsextremismusproblem? Hat die Schule ein Rassismusproblem? Soweit will ich natürlich nicht gehen, das wäre eine Überspitzung. Aber wenn tatsächlich immer wieder diese alten Arbeitsblätter im Umlauf sind, was sich ja recherchieren lässt, dann sage ich als Journalist, das ist eine Geschichte. Ich bin gespannt, wie sich diese ganze Sache entwickelt. Ich bin mit der dpa in Kontakt und dort sagt man mir, man sei ebenfalls an der Geschichte dran. Also ich bin gespannt, ob sie was bringen zu dem Thema. Für mich ist diese Geschichte mit dem N-Wort und Annalena Baerbock in einer Hinsicht extrem spannend, nämlich die Öffentlichkeit sieht nicht den Punkt, um den es geht. Annalena Baerbock erzählt bei einer Aufzeichnung von einer Episode, bei der der Sohn einer Bekannten gemobbt wurde, weil er sich gegen das N-Wort im Unterricht gewehrt hat. Niemand fragt, was ist denn das für ein rassistischer Lehrer? Wer war denn das? Nur die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein fragt, wann war das, wo war das? Denn sie hatte den Fall 2020 auf dem Tisch. Meine Frage ist jetzt, berichtet Annalena Baerbock vom gleichen Fall? Berichtet sie Hören sagen? Also, ich möchte gerne wissen, wie authentisch ist Annalena Baerbock? Ich möchte wissen, spricht sie die Wahrheit? Wie sie mit ihrem Lebenslauf umging, geschenkt? Okay, da kann man sagen, Oberflächlichkeiten einer oberflächlich gebildeten Generation. Meinetwegen. Aber dann diese Geschichte mit dem Buch, da sage ich, Moment, so langsam stinkt's. Und dann die Geschichte mit der Bekannten, deren Sohn in der Schule, und das war dann vor 2 Jahren, okay, man versucht es also irgendwie nicht mehr so richtig nachvollziehbar zu machen, und das ist für mich ein Alarmzeichen. Wenn es diesen Fall gibt, dann kann Annalena Baerbock sagen, das war dann und dann, dort und dort. Damals hat meine Bekannte, Klammer auf, deren Namen ich immer noch nicht verrate, Klammer zu, die Behörden informiert. Also fragt bitte bei Behörde XY nach, dann finden die ein Aktenzeichen. So könnte Frau Baerbock antworten. Die Bild-Zeitung zitiert sie gestern mit den Worten: Ich veröffentliche hier keine privaten, persönlichen Details von Kindern und von Familien. Zitat Ende. Ja, liebe Frau Baerbock, das ist auch gar nicht nötig. Und wir haben es wieder mit einer Nebelkerze zu tun. Es ist in keiner Weise nötig, dass Frau Baerbock sagt, wie ihre Bekannte heißt, geschweige denn das Kind. Es geht nur darum, dass sie sagt, um welchen Zwischenfall es geht, wann, an welcher Schule. Das reicht. Behörden sind dann clever genug, um das nachzuvollziehen. Weiter zitiert die Bild-Zeitung Frau Baerbock indirekt, indem sie sagt, zudem habe die betreffende Familie sich vor 2 Jahren selbst frühzeitig an Schule und Behörden gewandt. Das sagt Frau Baerbock laut Bild-Zeitung. Also gibt es von damals einen Vorgang und ein Aktenzeichen. Es ist null notwendig, die Bekannte beim Namen zu nennen und so zu tun, als würde das jemand verlangen, ist eine Nebelkerze. Also, wenn Sie Bücher schreiben wollen, schreiben Sie bitte Ihre Gedanken und nicht Fremde auf. Überlegen Sie genau, was Sie zu sagen haben. Wenn Sie Substanz zu liefern haben, dann kriegen Sie auch ein Buch hin. Kein Problem. Die Aufgabe ist in aller Regel, das Ganze zu strukturieren und darüber können wir ja reden. Aber verkaufen Sie keine fremden Inhalte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.